Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen, dem Podcast, der dich rund um den Verkauf und Kauf deiner Immobilie wirklich weiterbringt. Mein Name ist Philipp Hildebrandt und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute nehmen wir uns ein Thema vor, das vielen angehenden Bauherren erst dann so richtig bewusst wird, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Nämlich, wie schnell die Kosten beim Hausbau aus dem Ruder laufen können. Vielleicht hast du das auch schon in deinem Bekanntenkreis gehört. Eigentlich wollten wir 450.000 Euro ausgeben. Am Ende waren es fast 600.000. Und das ist leider kein Einzelfall, sondern eher die Regel. Die Zahlen zeigen, dass viele Bauprojekte nicht im geplanten Budget bleiben. Viele müssen sogar nachfinanzieren. Und genau darüber reden wir hier heute. Wo lauern die typischen Mehrkosten? An welchen Stellen im Bauablauf sind die Risiken am größten? Und vor allem, wie kannst du dein Projekt so steuern, dass dir am Ende keine bösen Überraschungen ins Haus flattern? Damit wir dir dazu nicht nur die Theorie liefern, sondern echte Praxis, habe ich mir heute jemanden eingeladen, der dieses Thema von zwei Seiten kennt. Einmal als Bauherr, der selbst gebaut und dabei genau diese Kostenfallen erlebt hat, und einmal als Gründer, der aus diesen Erfahrungen heraus eine Lösung entwickelt hat. Mein heutiger Gast ist Christian Schröder. Christian ist Gründer von Bocasio, einer digitalen Hausbausoftware, die Bauherren dabei hilft, Kosten, Termine und Dokumente während des gesamten Bauprozesses im Griff zu behalten. Wir reden gleich über drei Dinge. Erstens, wo genau die Mehrkosten beim Hausbau lauern und welche Posten regelmäßig vergessen werden. Zweitens, wie der Bauablauf eigentlich aussieht und in welcher Phase es besonders teuer werden kann. Und drittens, wie du als Bauherr deine Kosten von Anfang an sauber kontrollierst, damit dein Traumhaus nicht zur finanziellen Belastungsprobe wird. Also lehn dich zurück, mach es dir gemütlich und lass uns gemeinsam mit Christian in das Thema einsteigen.
Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Der Podcast von Visalo Immobilien mit Philipp Hildebrandt.
Moin Christian, schön, dass du da bist. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Christian Schröder. Ich bin Gründer von Bocasio. Das ist eine Software, die sich ganz speziell an private Bauherren richtet. Ein Projektmanagement für Bauherren. Und genau, das mache ich jetzt mittlerweile seit 4 Jahren und ist im Anschluss an den eigenen Hausbau entstanden.
Ja, genau. Wir hatten ja schon im Vorgespräch schon ein bisschen gesprochen. Du hast leidvolle Erfahrungen gemacht mit der Kalkulation und daraus ist die Idee, glaube ich, entstanden mit der Software. Und um anderen zu helfen, so gesehen, dass die Risiken und Probleme beim Hausbau quasi entgegenzutreten, ne? Wenn man das so sagen kann.
Genau, also weil im eigenen Hausbau merkst du dann leidlich, dass eine Kostenkontrolle A nicht so ganz leicht ist, aber B dringend empfohlen. Weil wir bei uns logischerweise, wie muss man ehrlich sagen, eigentlich alle Bauprojekte aus dem Ruder gelaufen ist. Wir haben am Ende knapp 50.000 Euro mehr ausgegeben, als wir immer mal geplant haben. Und ich habe da so versucht, das mit Excel-Listen zu machen. Und das klappt auch einigermaßen. Aber die Excel-Liste wächst. In unserem Fall war es auch so, dass wir zum Beispiel mehrere Kredite hatten. Was jetzt auch nicht ungewöhnlich ist, dass du einen KfW-Kredit, dann Annuitäten-Darlehen beispielsweise der Hausbank. Und dann hast du irgendwann auch noch die Frage, welche Rechnung bezahlst du eigentlich von welchem Geldmittel? Und dann wächst die Excel-Liste immer mehr. Das geht dann, wenn du zu Hause bist, einigermaßen. Aber spätestens, wenn du auf der Baustelle bist, hast du gar keinen Überblick mehr. So, und da war dann die Idee, ob wir das nicht besser hinkriegen als mit Excel.
Ja, sehr schön. Das heißt, heute lässt uns deinen Insights teilhaben, sowohl von deiner eigenen Erfahrung als auch so gesehen so ein bisschen die Einblicke in das Tool, was das Tool so rausfindet.
Genau. Und
sehr schön. Ja, dann starten wir mal. Ja, vielleicht mit der wichtigsten Frage. Wenn jemand kommt und sagt, wir wollen bauen, wo unterschätzt der sich in der Kalkulation am meisten aus deiner Sicht?
Es kommt ein kleines bisschen drauf an, ob er in Einzelvergabe selber plant. Das sind dann die deutlich besser recherchiert haben im Vorfeld. Typischerweise baust du ja mit dem Bauträger und baust schlüsselfertig, so war es bei uns auch. Und wir sind da relativ naiv dann rangegangen. Ne? Das heißt, du recherchierst ein bisschen, machst Immo-Scout auf, siehst die ersten Inserate, fängst dann an, Gespräche zu führen mit Bauträgern. Und die rechnen dir dann das Haus durch und geben dir meistens noch so eine grobe Übersicht, warum du dich dann selber kümmern musst. Und dann steht dann drauf, Hausanschlüsse sind Eigenleistung. Das Grundstück muss baufertig sein, so was auch immer das jetzt bedeutet, wenn ich keine Ahnung vom Thema habe. Genau, und so gibt es, wenn man sich so ein Bauprojekt anguckt, eigentlich 2, 3 Bausteine, wo die Leute sich immer verkalkulieren. Und das meiste findet tatsächlich auf dem Grundstück statt und nicht im Grundriss. So kann man das ganz gut zusammenfassen. Das heißt, der größte Kostenblock kommt relativ früh, das sind die Erdarbeiten. Das heißt, da wird dann geschaut, dass der Boden so weit tragfähig ist, dass ein Haus drauf stehen kann. Und das ist vermutlich die Position, die die allermeisten unterschätzen. Wir selber damals auch. Mhm. Das heißt, wir haben damals vom Bauträger die Info bekommen, dass wir so, ja, mit 5.000, 6.000, 7.000 Euro sollte das ganz gut hinhauen. Und das ist dann auch das, was in meiner Excel-Liste drin stand. Und dann hatten wir das Bauanlaufgespräch. Und da war dann der Tiefbauer da und der hat dann uns zwei Tage später ein Angebot geschickt über, ich weiß gar nicht, 25, 27. Und da hat die Kalkulation natürlich schon mal gänzlich zerschossen. Also das ist ein Punkt, den unterschätzen eigentlich fast alle. Weil du natürlich das auch nicht ergoogeln kannst. Also du kannst nicht sagen, was kostet jetzt Erdarbeiten, weil das immer unterschiedlich ist. Baust du mit Keller? Ja, nein. Hast du ein Hanggrundstück?
Lehmig, sandig.
Genau, lehmig, sandig. Grundwasser ist somit das Schlimmste, weil man da natürlich Techniken hat, das Grundwasser wegzukriegen, aber am Ende des Tages der Boden vor Ort entscheidet dann, wie gut das tatsächlich klappt und ob du da mehr Aufwände hast. Das heißt, wenn du heute Erdarbeiten einkalkulierst und du hast wirklich einen guten Preis und das klappt auch alles, bist du eigentlich fast immer bei 20 Summen von 30.000 bis 40.000 Euro für Erdarbeiten vorm Bau sind keine Seltenheit, ist nicht ungewöhnlich.
Das heißt, da müsste man vorher gucken, wie ist der Boden beschaffen, vielleicht Bodenproben nehmen.
Da muss das ist eigentlich immer der Tipp, genau. Also es gibt dieses sogenannte Bodengutachten, wo du Bohrungen auf dem Grundstück machst und damit geschaut, wie ist der Untergrund. Das Blöde ist, das machst du meistens erst, wenn es dein Grundstück ist. So, das ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem, ne? Weil eigentlich müsstest du es vorher machen. Du müsstest, bevor du das Grundstück kaufst, erstmal die Bodenuntersuchung machen. Die kostet jetzt auch nicht so viel Geld. Also das ist so ein bisschen regional unabhängig, aber man sagt so 700, 800 Euro bis so 1000, 1500 im schlimmsten Fall. Und dann weißt du sehr genau, was mit dem Grundstück ist. Wir tun uns natürlich immer so ein bisschen schwer, jetzt Geld auszugeben für Dinge, die uns gar nicht gehören, ne? Weil du gibst jetzt im schlimmsten Fall 1.500 Euro aus. Und für nichts, weil das Grundstück kaufst du dann nicht. Und das stimmt natürlich, ist nicht für nichts, sondern es rettet dir.
Gewissheit, dass es.
Im Zweifel rettet es dir den Allerwertesten, ne? Weil du das Grundstück quasi nicht kaufst oder den Preis entsprechend runterverhandeln kannst und einmal sagen kannst: guck mal hier, das Gutachten ergibt, wir müssen hier auf jeden Fall 30, 40, 50.000 Euro investieren. Das muss sich dann auch im Kaufpreis niederschlagen. Und wenn das nicht passiert, dann
sind wir raus.
Ja, und dann rettet es zumindest mal deine Kalkulation. Ne?
Genau. Das stimmt. Ist wie beim Bausachverständigen auch, ne? Das ist das gleiche Problem.
Ja, absolut.
Aber zu dem kommen wir, glaube ich, auch nochmal später. Aber das heißt, Baugrund schlechter als gedacht ist ein Riesenproblem.
Ja.
Was die Leute nicht haben, die kriegen wahrscheinlich diese Excel-Liste vom Bauträger oder vom Hausverkäufer.
Wir haben selber gegoogelt, im Zweifel.
Und erstens ist, man kann es nicht abschätzen und es wird dann, also weil man dafür erst die Beschaffenheit wissen müsste.
Genau.
Und Punkt zwei ist, dass die meisten auch einfach das als nicht groß betrachten und sagen, naja, hier ein LKW hin, Bagger hin.
Ja, oder es kommt ein bisschen auf an, mit wem du tatsächlich sprichst. Ne? Aber wenn jetzt in unserem Fall, ich kriege die genaue Formulierung nicht mehr hin, das ist jetzt ja alles 10 Jahre her, ne? Aber in unserem Vertrag stand sinngemäß sowas wie drin, wir müssen dafür sorgen, dass der Bauplatz quasi bebaubar ist. So, ja, was heißt das? Ne? Und dann stand da auch noch drin, so einen gewissen Teil vom Boden tauschen sie aus und dann weiß ich gleich bis 30 Zentimeter Bodenaustausch ist inklusive und denkst du, ja gut, keine Ahnung.
Das wird schon passen, ne?
Ja, was weiß ich jetzt, ne? So. Und dann kommt das Bodengutachter und der sagt, naja, also wir müssen ja auf jeden Fall mal einen Meter tief alles austauschen. Und dann nimm mal die Quadratmeter deiner Grundfläche, ne? Also das ist ein Einfamilienhaus. Wir haben jetzt auch gar nicht gigantisch groß gebaut. Wir haben irgendwie 140 Quadratmeter, also würde ich sagen, normales Einfamilienhaus. Das wäre eine Grundfläche von 65, 70 Quadratmetern. Das ist jetzt irgendwie Meter tief. So, also da kommt richtig Erde zusammen. Mhm. Ne? So.
Ja, das stellt sich, glaube ich, auch keiner vor. Ne?
Nee,
das,
gar nicht.
Also, das ist eine riesige Masse an LKWs oder an Erde, die da irgendwo rumliegt. Absolut. Und die dann auch getauscht werden muss.
Also alleine das Entsorgen der alten Erde, das ist so eine Position, die quasi niemand auf dem Schirm hat. Ne? Also deswegen versuchen manche zum Beispiel das über Kleinanzeigen oder so dann wegzugeben, dass das jemand abholt. Ja, das ist ein riesen Kostenblock.
Aber da macht man sich natürlich auch keine Illusionen. Ne? Es wird nicht klappen, das alles kostenlos wegzubekommen.
Nein. Vor allem, also du hast ja auch Zeitdruck. Also du hast jetzt ja nicht ein halbes Jahr Zeit und sagst, ne, wie die alte Spielekonsole, ob die jetzt noch eine Woche irgendwo liegt, ist ja egal, aber das muss ja weg, muss ja losgehen, ne?
Ja, das stimmt. Und gut, also Erschließungskosten ist ein Thema. Hausanschlüsse, hast du gesagt, muss man voreinkalkulieren. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, wo viele das nicht von vornherein wissen, dass das relativ viel Geld kosten kann, ne?
Absolut, ja, das, ja, da kam auch wieder was auf uns zu. Ja, ja, also weil es auch, es gibt Grundstück, gibt es ja erschlossen, teilerschlossen und die allermeisten wissen jetzt gar nicht so 100%, was heißt das, ne? Und es gibt einmal die Erschließung an das Grundstück, also von der Straße bis zum Start deines Grundstücks.
Der Übergabepunkt quasi.
Exakt, genau. Und dann gibt es quasi die Erschließung auf dem Grundstück, ne? Also wo du dann eben die Schächte brauchst, wo du die Leitung brauchst zum Haus. Bei uns war es zum Beispiel so, wir haben einfach gegoogelt, ne, was kosten denn eigentlich Hausanschlüsse Strom und Wasser? So. Und ich habe es witzigerweise vorhin auch mal kurz gemacht. Die Informationen haben sich nicht sonderlich verändert. Ne? Also da steht dann Wasser, ja, rechne mal so mit so 1.500 bis 3.000 Euro. Und genau das haben wir gemacht. Das ist, wir haben alles gegoogelt und haben dann gesagt, okay, nehmen wir immer die höchste Zahl, dann sind wir ja safe. Und was dir aber zum Beispiel keiner sagt, ist, dass das auch darauf ankommt, welche Meter müssen denn eigentlich hinter sich gebracht werden. Jetzt war es bei uns blöderweise so, dass wir in zweiter Reihe gebaut haben. Das war so ein Grundstück, wo vorne ein Haus stand. Der hintere Teil wurde komplett abgerissen. Es war ein älteres Ehepaar, was früher selbstständig war, den hinteren Teil nicht mehr brauchte. Und dann haben wir den hinteren Teil gekauft. Und das heißt, von der Straße bis zu unserem Haus waren dann 30, 35 Meter zu absolvieren. Ne? Und da kommst du mit 200.000 Euro nicht hin. Ja, also allein im Wasserbereich, weiß ich gar nicht, ich krieg's nicht mehr genau hin, aber da waren auch nochmal 15, die wir quasi nicht eingeplant haben und das gleiche dann mit Strom, Internet, Kabel und so weiter. Da vielleicht auch als Tipp, was eine gute Idee ist, also die Hausanschlüsse sind klassischerweise Eigenleistung, was absolut Sinn macht und das haben wir glücklicherweise als Tipp damals bekommen, das hat auch super funktioniert, ist, dass du alles in eine Woche legst. Weil das Problem ist sonst, dass jedes Gewerk bringt den eigenen Tiefbau mit, reißt dir quasi die gesamte Straße auf, legt rein und schmeißt wieder zu und dann kommt die nächste Woche drauf, kommt dann das nächste Gewerk und macht exakt das gleiche wieder. Und wir haben es so gemacht, wir haben am Montag dann quasi vom Tiefbauer alles hochnehmen lassen. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag kamen die Gewerke, haben ihre Kabel und Leitung reingelegt und haben dann Freitag wieder zugeschmissen. Also in Anführungszeichen zugeschmissen. Das hat dann schon mal deutlich die Kosten ein bisschen reduziert, ne? Dass man aber sagen kann, okay, du hast jetzt nicht 4, 5 Erdbauer, Tiefbauer, die du bezahlen musst.
Ja. Muss man, glaube ich, auch ein bisschen vergleichen, ne? Also manche bieten ein paar Intensivmeter an, manche sagen einfach, es wird einfach kompletten Aufwand gemacht oder was
auch immer. Genau, aber manchmal bist du ja auch abhängig davon. Ne? Also Gas zum Beispiel, da hatten wir jetzt keine Auswahl, sondern da mussten wir den Versorger nehmen. Telekom ist auch quasi Monopolstellung, wobei die im Zweifel noch die günstigsten von allen waren. Aber ja,
die kriegt man, glaube ich, teilweise noch ein bisschen gedrückt, wenn man so ein 2 Jahres oder sowas.
Genau, wenn du dann quasi direkt den Vertrag mitmachst, dann, also Telekom war echt überschaubar. Ne? Was wir damals nicht gemacht haben, war Kabel zum Beispiel. Mhm. Die wollten Unsummen damals auch Kabel Deutschland, ich glaube, die gibt es heute gar nicht mehr. Oder ich weiß nicht. Genau, das haben wir damals nicht gemacht, weil das Unsummen waren. Und damals schon vermutet haben, dass wir sie wahrscheinlich nie brauchen werden. Und jetzt, 11 Jahre später, habe ich kein Kabel. Also machen wir alles übers Internet ab.
Und weiteres Thema, glaube ich, sind Außenanlagen.
Du gehst die Punkte alle durch, die großen Punkte. Ja, absolut. Also Außenanlagen ist ein brutales Thema, weil das natürlich der Bauträger, muss man so ein bisschen, will man ja so nicht böse unterstellen, aber ich glaube, der will auch gar nicht, dass du alle Summen im Detail kennst, weil die Gefahr, dass du es dann nochmal überlegst, schon hoch ist. Ne? Das heißt, da gibt es auch immer so Platzhalter, die man sagt, ja, plan mal ein, was kostet das so, nimm mal so 20, 25, war es bei uns damals auch, Außenanlagen 20.000 Euro pauschal, und wie gesagt, wir haben in der Dreizimmerwohnung damals gelebt, 80 Quadratmeter, wir hatten keinen Garten, demnach auch kein Gefühl und dann recherchierst du so ein bisschen und denkst, ja gut, das müsste schon irgendwie hinhauen so und dann kommt die Realität und heute musst du sagen, kriegst du für 20.000 Euro, je nach Grundstücksgröße, wahrscheinlich nicht mal mehr einen Zaun drumherum gelegt, ne? Und dann hast du noch keine Zuwegung, also das ist eben auch so ein Thema, weil viele bei Außenanlagen eigentlich hinten am Haus sind, also Garten, schöne Terrasse, Beete. Was die Leute unterschätzen, ist, dass Außenanlagen quasi auch alles, was vorne ist. Was
so pflastern.
Exakt, so pflastern. Das ist auch so ein unemotionales Thema, auf das du irgendwie gar keine Lust hast. Was jetzt, ne, das bringt ja auch erstmal eigentlich nicht so viel in der Emotionalität. Ist aber natürlich ein riesen Kostenblock. Ne? Und das ist auch wieder so ein Thema. Jetzt in unserem Fall, wenn du dann einfach 30 Meter Auffahrt hast, da legst du schon richtig Geld hin für etwas, was eigentlich nur funktional ist. Ne?
Ja.
Genau. Das unterschätzen wirklich viele. Da würde ich immer empfehlen, wirklich zu recherchieren und auch mal Quadratmeterzahlen auseinanderzunehmen und eben zu sagen, okay, die Terrasse, die ich mir baue, so reichen mir 3x3 Meter? Oder möchte ich irgendwas über Eck haben, möchte ich was Schöneres haben? Was für Material möchte ich da legen? Muss ich da auch Boden austauschen? Ne? Wenn du Fliesen nimmst zum Beispiel, die du verklebst, gibt's ja heute alles. Ne? Ist einfach teurer, als wenn du irgendwie Stelzen nimmst zum Beispiel und dann einfach Holz drauflegst. Also da würde ich unbedingt empfehlen, wirklich ins Detail zu gehen. Was hast du vor? Möchtest du einen Zaun haben? Und da kannst du einfach mal googeln, was kostet so ein 2-Meter-Panel?
Und das mal die
so und dann Fläche. Mal die Fläche rechnen so und dann noch ein bisschen
Arbeitsleistung
dazu, um das einzubetonieren, genau. So, und vielleicht kannst du das ja auch selber machen, kann eine gute Möglichkeit sein, um auch noch ein bisschen Geld zu sparen, aber das Material brauchst du ja trotzdem. Also ich würde da wirklich empfehlen, detailliert zu recherchieren und diese Themen nicht einfach so pauschal mit irgendeiner Zahl wegzulegen.
Ja, und man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, beim Pflastern, auch bei Terrassenbau und so weiter, da geht sehr viel Zeit und Geld auch in den Unterbau, ne? Also das
absolut.
Ist, die Platten hinzuwerfen, das ist nicht viel Arbeit, aber alles, was davor passiert, die Tragschicht herstellen und so weiter, exakt. Das ist ein Riesenproblem kostentechnisch.
Exakt.
Was genau. Viele Leute quasi dann erst sehen, wie lange die da mit der Rüttelmaschine rüberlaufen und wie oft und so weiter.
Ja, es grenzt ein bisschen auch an die Erdarbeiten an, ne? Weil auch das muss ja tragfähig sein, weil wenn jetzt deine Terrasse in 2-3 Jahren, wenn es dann mal ein bisschen geregnet hat und so, wenn die dann schief und krumm wird oder das Wasser nicht richtig abläuft, dann hast du halt Themen. Ne? Das heißt, das will der Galabauer auch gar nicht. Also du wirst relativ selten einen Galabauer finden, der sagt, ja, das passt schon alles, sondern also natürlich verdient er Geld, aber er hat halt auch Haftungsthemen. Ne? Er weiß natürlich, dass du wiederkommst, wenn das nicht hingehauen hat.
Ne? Aber darf eben nicht dahin gehen, wenn man sagt, dass die Materialkosten sind der Großteil. Meistens ist eben der Lohn und
Material quasi das, was unterhalb der eigentlichen...
Genau, das ist auch ein Riesen. Natürlich kann man viel Geld sparen, wenn man günstigere Fliesen oder günstige Pflastersteine nimmt, aber...
Ja, aber es ist dann auf der Rechnung am Ende, ist das nicht der große Punkt.
Ja, und dann, das hat es im Vorgespräch schon erwähnt, ein Riesenthema ist auch Bemusterung.
Ja.
Das heißt, vielleicht mal als kurzer Einstieg, Bemusterung ist das Thema, dass wenn man ein fertiges Haus kauft, Schlüssel fertig, dann sagt der das Unternehmen, von dem man das Haus kauft hier, gibt Türblätter, es gibt Lichtschalter und sowas.
Lichtschalter, Fliesen, Türen.
Genau. Ist alles inklusive. Sie können sich das aussuchen.
Exakt.
Können auch ein bisschen mehr ausgeben und das bisschen mehr ist immer meistens das Problem. Was ist. Und da kannst du ja vielleicht mal einen kleinen Einblick noch geben, wo da das große Problem lauert, warum die Bemusterung so gefährlich ist.
Also das grenzt ein bisschen daran an, dass ich, glaube ich, empfehlen würde heute, wir waren damals sehr naiv, ne? Wir haben das Angebot vom Bauträger bekommen, wir hatten eine Bauleistungsbeschreibung, die haben wir uns durchgelesen und haben gesagt, ja gut, macht ja alles irgendwie Sinn, ist ja alles schlüssig und wir verstehen das. Um ehrlich zu sein, wir haben das gar nicht verstanden. So, das ist ja einfach, das ist für Juristen deutsch, das ist alles so komisch formuliert, das heißt, du glaubst, dass du, also heute würde ich immer empfehlen, das von einem Anwalt gegenchecken zu lassen, immer. Genau, und in unserem Fall war es dann auch so, ne? Dann steht da drin, du kriegst Sanitärobjekte von Villeroy und Boch. Und dann denkst du, ja, ist ja ein super renommierter Hersteller, das ist ja top. Also kriegst du ja richtig schöne Sachen. Und dann bist du bei der Bemusterung und da geht es eigentlich nur darum, jetzt quasi dann den Waschtisch auszusuchen, die Fliesen auszusuchen. Genau, und dann siehst du den Waschtisch und der erinnert dich so ein bisschen an so 90er Jahre, so dieses Halbrunde, weißt du, das ist so, was du aus der Schule noch kennst früher. Und da denkst du natürlich, boah, das ist jetzt aber auch nicht das, was ich jetzt die nächsten 30 Jahre haben möchte, sondern ich will ja eigentlich einen Waschtisch, der ist irgendwie vielleicht 1,20 breit, 1,50 breit, je nachdem, mit Kindern, 2 Becken vielleicht, ein schöner Unterschrank soll ja eigentlich auch noch dabei sein. Und dann bekommst du natürlich die Info, ja, das ist natürlich nicht inklusive.
Ist aber kein Problem.
Kein Problem, genau. Es ist nie ein Problem, das ist ganz wichtig. genau, und du kriegst sogar eine Gutschrift. Deswegen, das wird gegengerechnet. Was natürlich nicht sagen, du kriegst so diesen Waschtisch, was weiß ich, wir haben dann irgendwie, glaube ich, 30 Euro Gutschrift bekommen. Also das ist natürlich lächerlich wenig, ne? Und dann zeigen sie den Waschtisch mit einem Unterschrank und sagen, ja, der kostet jetzt 3,5, aber dann sieht er natürlich genauso aus, wie du ihn haben willst, ne? So, und das zieht sich quasi auch so durch.
Ja, und dann sind wir nur bei einem Bad gewesen, ne? Das Türblätter ist dann häufig das Gleiche.
Exakt, genau. Türblätter, Griffe auch, ne? Also genau, Fliesen ist ein großes Thema, dann ist inklusive, ich weiß auch nicht, wie es jetzt heute im Detail ist, aber die sind ein bisschen größer geworden, aber wir haben dann so 30x30 Fliesen. Ne? Das ist jetzt auch nicht das, was du 2026 verbauen willst. Ne? Also wir haben bei uns dann, glaube ich, so 1,20x30 Fliesen dann verbaut, weil die einfach hochmodern aussahen. Das kostet natürlich auch extra, sowohl im Material, aber auch in dem Verlegen selber, weil das einfach schwieriger ist für einen Fliesenleger, das dann auch alles plan zu kriegen. Das heißt, die Fliese kostet mehr, der Fliesenleger kostet mehr. Das zieht sich durch. Eingangstür ist das Gleiche. Ne? Dann hast du eine Eingangstür dabei und dann zeigen sie dir und denkst, um Gottes Willen. So, muss jetzt auch nicht bei jedem Bauträger so sein. Nee, ist, ne? Das ist einfach, also da würde ich empfehlen, heute würde ich es anders machen. Heute würde ich im Gespräch mit dem Vertriebsmitarbeiter.
Bevor du unterschreibst.
Ja, bevor, weil da hast du quasi noch alle Möglichkeiten. Ne? Und da würde ich mir, und das haben wir damals eben nicht gemacht, ich würde mir komplett Bemusterungskatalog geben lassen. Also was ist konkret inklusive? Zeig mir mal bitte. Und wenn mir das nicht gefällt, welche Mehrpreise kommen da auf mich zu? Ne? Das könntest du A mit finanzieren Oder B, kannst du es auch rausnehmen, ja, weil der Waschtisch mit dem Unterschrank, der muss nicht 3,5 kosten. So, der kostet da 3,5, weil du am Ende des Tages auch eigentlich keine Option mehr hast, weil bei der Bemusterung bist du, wenn du unterschrieben hast. So, das heißt, du kannst es auch rausnehmen und sagen, ich mache dieses Gewerk nicht mit euch und kümmere mich selber drum. Ne? Nimm auch eigene Handwerker vielleicht und dadurch kannst du viel Geld sparen. Aber das würde ich heute immer machen. Ich würde mir einen Bemusterungskatalog geben und in dem Moment, wo er sagt, sowas haben wir nicht oder geben wir nicht raus, würde ich sagen, gut, dann nicht. Dann sprich mit dem anderen weiter.
Hm. Also muss ich vorher schon im Klaren sein, was die tatsächliche Ausstattung wirklich kosten würde. Und die wird im Zweifel nicht inklusive sein.
Genau. Und wenn es aber vorher weiß, ist ja okay. Dann kannst du das in deine Kalkulation aufnehmen. Ne? Aber wenn du quasi bei der Bemusterung ankommst, dann ist alles, also der Vertrag ist unterschrieben, das Grundstück ist gekauft, du warst beim Notar, du warst bei der Bank logischerweise, es ist alles fertig.
Vielleicht nur einen gewissen zeitlichen Druck.
Der kommt auch noch dazu.
Also genau. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht mal nochmal einen Monat überlegen, recherchieren und...
Ja, vor allem kannst du auch nicht nochmal zur Bank gehen und sagen, kann ich den Kredit vielleicht nochmal 30 anheben? So, das ist dann durch, die Geschichte, ne? Aber allein deswegen, dass du vorher alles planen kannst. Dass du einfach die echte Zahl kennst. So, und dann kannst du damit umgehen. Entweder ist das okay, du hast das Geld, es ist dir wert, dann mach das. Dann ist ja in Ordnung. Aber dann weißt du die Zahl vorher.
Ja, das ist ein guter Tipp. Du hast uns ja schon viele Tipps gegeben, in welchen Prozessen. Wie würdest du das, den typischen idealen Bauablauf von Grundstückskauf bis Einzug so sehen? Also angefangen ist natürlich die Grundstücksauswahl und da hattest du ja schon gesagt, es macht Sinn, sich da schon vorher Gedanken zu machen, was der Boden kann, was er ist.
Ja, ich würde sogar noch davor anfangen. Also das Problem ist bei dem Thema Hausbau, das ist ja ein sehr emotionales Thema. So, Hausbau ist ja jetzt wenig rational, das ist ja keine gute Geldanlage oder sowas, ne? Sondern das ist am Ende ein sehr emotionales Thema. Und ich würde definitiv empfehlen, Zeit in die Recherche zu investieren und auch zu akzeptieren, dass ein vermeintliches Traumgrundstück im Zweifel weg ist. So, weil man lässt sich dann so leiten von Druck und alles und macht es dann irgendwie. Ne? Und es fängt ja ganz banal an, wo möchte ich überhaupt leben? Mhm. Was habe ich in der Gegend? Habe ich genug Schulen für später? So, die meisten, die bauen, würde ich unterstellen, haben noch keine Kinder, aber sind in einem Alter, wo das dann geplant ist, dass man Kinder hat. Ganz banale Themen. Ne? Was für Schulen gibt es? Wo ist die weiterführende Schule? Wo habe ich Einkaufsmöglichkeiten? Ärzte? So ganz wirklich langweilige Themen, aber da viel Zeit zu investieren. Und dann wirklich in die Recherche, also was ihr gesagt habt, ne, Bodengutachten, wenn möglich vorher machen, wenn nicht, dann wirklich Puffer einplanen. Auf dieser Grundstücksebene würde ich wahnsinnig viel recherchieren, würde auch in die Umgebung mal gehen, würde vielleicht gucken, ob man Gespräche führen kann mit potenziellen Nachbarn, da vielleicht mal zu klingeln. Ja, und die meisten sind erstaunlicherweise relativ offen und erzählen dann auch so ein bisschen, ne? Genau, und dann hast du meistens, wenn du zumindest im Randgebiet baust, dann sind da ja auch Baustellen. Also auch da mal drauflaufen, ne? Und da mit den Bauherren, die quasi das Gleiche, was du jetzt gerade hast, haben sie vor einem halben, dreiviertel Jahr auch hinter sich gebracht. Dann da mal sprechen, wie läuft's bei dir, wie ist der Boden, hast du irgendwas entdeckt? Also das würde ich immer machen. Ich würde Gespräche führen, ganz, ganz viel recherchieren. So, weil die Mehrkosten entstehen jetzt. Also klar, die entstehen auch im weiteren Bauablauf, da kommen auch noch irgendwie ein paar hundert, paar tausend Euro gerne mal um die Ecke. Aber die großen Blöcke kommen alle vorher.
Okay, gut. Und wie geht man mit Baumängeln um? Hast du da noch einen Tipp? Also das ist ja meistens in der Bauphase, dass man immer sieht oder sowas. An der Stelle ist vielleicht nochmal das wichtig, dass da hilft auf jeden Fall ein Bausachverständiger.
100%. Beste Investition, die es gibt.
Genau. Und was ist aus deiner Sicht da noch so wichtig?
Also genau, also Bausachverständigen, da mache ich mal drei Ausrufezeichen. Mhm. Das ist wirklich die allerbeste Investition, die es gibt. Der wird ja klassischerweise nach Stunden bezahlt. Und wir haben den damals immer mitgenommen zu großen Abschnitten. Ne? Also wenn, gibt ja immer so ein bisschen den Spruch, das, was du, wenn das nächste Gewerk kommt, nicht mehr siehst, da sollte er dabei sein. Also klassisches Thema Fußbodenheizung. Mhm. Da kommt nachher der Estrich drauf und du kannst nicht mehr gucken, wie ist die Fußbodenheizung. Und das haben wir gemacht. Und wir haben dem auch immer die Mängel rübergeschickt, dann einfach klassisch Foto per E-Mail oder WhatsApp. Genau, also du musst dokumentieren. Und zwar im Idealfall von Tag 1, mach Fotos, mach 2000 Fotos. Du musst Fotos machen, weil du natürlich, wenn du schlüsselfertig baust, dann hast du ja eigentlich einen Ansprechpartner. Aber der hat ja auch ganz viele Subunternehmer. Das sind ganz viele Gewerke, die kennen sich untereinander gar nicht. Einer schiebt es auf den anderen. Das heißt, mach Fotos ohne Ende. Schick dir den Bauleiter rüber, weil der ist am Ende erstmal der richtige Ansprechpartner. Und wir haben sie parallel immer an den Bausachverständigen geschickt. Haben einfach auch abgefragt, ist das was Relevantes oder nicht? Weil dann hast du irgendwie Steine, die sind ein bisschen gebrochen. Und er sagt, ja komm Schröder, das ist aber, also mach mal ein bisschen Putz drauf, das geht schon. Aber der sieht natürlich ganz andere Sachen. Der sieht die wirklich kritischen Dinge. Dinge, von denen du keine Ahnung hast. So, und der kann dir dann auch mal so ein bisschen sagen, Mensch, ja, da müsst ihr auf jeden Fall ran und seid da hartnäckig, lasst euch das nicht so in andere Sachen, wo der sagt, ja, das ist...
Manche Mängel sehen für einen Laien dramatisch aus, sind es aber nicht. Und klar. Der Laie sieht dann die tatsächlichen Mängel, die es vielleicht gibt, dann gar nicht. Und
exakt, genau.
Das ist ein Riesenproblem, ne? Also Bausachverständiges denke ich auch immer, ja.
Ja, beste Investition. Also.
Wichtig.
Vor allem, der kämpft für dich. Das ist auch nochmal ein Riesenunterschied. Ne? Weil der Bauleiter, klar, der ist natürlich auch irgendwie dein Bauleiter und dein Ansprechpartner. Am Ende hat er halt eine Firma, die das Gehalt bezahlt. Ne? Und der Bausachverständige, dem ist der Bauträger völlig wurscht.
Ja.
Also ja, muss man so sagen. Der ist ausschließlich dafür da, deine Interessen durchzudrücken und hat das vielleicht auch schon 10, 20 Jahre gemacht, war meistens sogar selber Bauleiter irgendwann mal, hat dann die Seite gewechselt. So, der hat viel mehr Ahnung und der kämpft nur für dich.
Und er weiß auch so gesehen, dass das dann, wenn es vor Gericht geht, eventuell auch nochmal, dass er dann nicht irgendwas erzählen kann, ne?
Ja, absolut.
Welchen Puffer empfiehlst du denn so grundsätzlich beim geplanten Budget?
Ja, das ist natürlich die schwierigste Frage. Es gibt so ein bisschen Prozente, die man immer sagt, ne? Man sagt so, machen wir so 10-15%. Aus heutiger Sicht, ich würde eher eine absolute Zahl nehmen. Also ich würde einfach alles durchplanen, was mir irgendwie, also was ich auch kenne heute, ne, was ich auch recherchieren kann. So, und wenn ich alles durchgeplant habe und dann noch irgendwie 50.000 Euro irgendwo liegen habe, dann würde ich sagen, ja, jetzt würde ich es machen. Klappen. So, wenn ich nur noch 5 liegen habe, hätte ich ein bisschen Sorge, wenn ich das richtig geplant habe. Ne? So. Aber es gibt so einen Richtwert, man sagt so 10-15%.
Problem ist natürlich nur, wenn man im Vorfeld so heftig versagt, also nicht versagt im Sinne von dem nur klassischen Versagen, sondern weil man durch Unkenntnis das alles nicht recherchiert hat, dann basieren sich die natürlich 5-10% nicht auf irgendeine Zahl, sondern
absolut.
Auf einer relevanten Zahl.
Auf einer zu geringen Zahl.
Ja, auf einer Fantasiezahl, genau. Die man durch Unwissenheit falsch gemacht hat und dann kann es knapp werden. Das ist das, was du sagen willst, ne?
Genau. Mhm. Ja. Deswegen, also ich würde alles so weit, wie es geht irgendwie und vor allem eben alles, was auf dem Grundstück ist. Und dann alles hinterher kriegt man hin, kannst du ja im Zweifel auch noch ein bisschen schieben. Ne? Also es ist dann, also wir haben zum Beispiel irgendwann die Malerarbeiten selber gemacht, so, weil die waren natürlich budgetiert, die waren sogar richtig budgetiert. Das hat da ein bisschen gekriegt. aber haben das Geld dann auch woanders gebraucht. Ne? Und dann fängst du auch so ein bisschen an zu gucken, okay, wo kann ich jetzt quasi umschiften, wo kann ich Eigenleistung
machen? Was kann ich machen, was kann ich nicht machen?
Um auch so ein bisschen Budget wieder zurückzuholen. Ne?
Also es ist auch ein Tipp, dass wenn es, oder kommen wir erstmal zur nächsten Frage. Ja. Was sind denn so Warnzeichen, wo du sagst, daran sieht man, dass das Budget im Rahmen läuft?
Warnzeichen, dass es im Ruder läuft. Es hilft ja, also haben wir es damals ja auch gemacht und das macht ja auch heute Pocasio. Wir haben ja damals das, was wir recherchiert haben, auch wenn es zu wenig war, aber das, was wir recherchiert haben, da haben wir geplante Kosten erfasst. Mhm. Sondern gesagt, okay, was kostet das ungefähr? Und dann hast du eine Küche und sagst, okay, die kostet so ungefähr 20.000 Euro, dann trägst du geplante Kosten 20.000 Euro ein. So, und dann fängst du ja irgendwann an, die echte Angebote einzuholen. Und das ist ja genau die Logik, die wir heute auch abbilden. Ne? Dann kommt quasi das Angebot und dann das Küchenstudio, da will dann doch ein bisschen schöner und so, und du willst das auch und dann sagst du, okay, die kostet nicht 20, die kostet 24. So, und trägst 24 ein. Und dann hast du ja schon mal 4 mehr auf der Uhr als ursprünglich mal geplant. Und das machst du mit allen Positionen, die du irgendwo hast. So, und das lässt du immer gegen das Budget laufen und dann merkst du ja irgendwann, wann es kippt. So, ne? Also auch die Küche zum Beispiel, die muss man noch gar nicht beauftragt haben, aber du hast schon mal 24 eingetragen. So, und dann merkst du einfach, okay, wir sprengen das Budget und dann musst du eigentlich anfangen, rechtzeitig zu reagieren und sagen, okay, geht die Küche eben doch für 20 und wenn nicht, wenn ich unbedingt die für 24 haben will, dann muss ich eben andere Positionen gucken, wo kann ich so ein bisschen runter mit dem Budget. Ne? Also der Tipp ist am Ende immer so viel wie möglich aufschreiben. Das Problem ist bei Geld, du gehst häufig nach Gefühl. So, passt schon. Und da, ja, aber die Küche ist wirklich schön. So, ne? Und dann, du machst alles so mit Gefühl. Ja, und das ist natürlich, um ehrlich zu sein, das Dümmste, was du machen kannst bei dem Riesenprojekt.
Und ich glaube auch, dass wenn eine Küche so gesehen auch 4.000 Euro mehr kostet, das sagt man, das passt schon. Aber es ist natürlich wahrscheinlich dann, dass wenn du an jeder Ecke das ein bisschen mehr kostet, dann ist es eben auch sehr, sehr viel. Ne? Das ist dann wahrscheinlich im Kopf, dass so... alles und ausrechnen in Waage zu halten, das ist einfach nicht möglich.
Ja genau, du nimmst es nicht wahr. Ne? Dann sagt einer, wie kostet 300 Euro mehr, 700 Euro mehr. Das sind ja Zahlen jetzt in dem Gesamtkonstrukt. Ne? Also das Projekt kostet ja mal mindestens 500.000, meistens eher bis zu 1 Million hoch. Und dann logischerweise auch darüber. Aber so, das ist ja so der Spot, wo die allermeisten Einfamilienhäuser sich bewegen. Ne? Und dann denkst du natürlich, ja, 500.000, 600.000, 700.000, naja, die 700 Euro. Ne? So, aber 10-mal 700.
Wenn 10 Leute fragen.
Also, das ist halt dann, also es summiert sich halt. Und da nach Gefühl zu gehen, ist.
Und das kritisch. Nicht zu dokumentieren, so sehen, dass man so ein bisschen einen Überblick behält, ne? Das ist, glaube ich, auch ein Problem.
Ja, weil du auch, also während der Bauphase bist du halt auch gestresst. Mhm. Also, weil das muss jetzt auch keiner glauben, dass das läuft so perfekt durch. So, man kriegt das alles hin, aber es ist, du bist unter Stress. Du musst ständig Entscheidungen treffen. So, und wenn es eben nur die Fliese ist, du hast hast du keine Lust mehr auf Entscheidungen. Du willst nicht mehr. Du sagst irgendwann, ja, mach irgendwas, ich will nicht mehr. So, weil du bist gestresst. Und dann kommen Anrufe, Herr Schröder, wir haben ein Problem auf der Baustelle, kommen Sie mal vorbei, wir müssen was besprechen. So, irgendwas stimmt hier gerade nicht. So, und in all diesem Stress dann zu denken, ja, das überschlage ich im Kopf, das ist nicht möglich, das machst du nicht. Du verlierst dich in den Zahlen.
Und du hast ja eben schon angedeutet, eine Möglichkeit, Mehrkosten aufzufangen, ist, dass man die Bereiche, die man sich selbst zutraut, auch selbst aufhängt quasi. Und wo siehst du da realistische Chance? Also Malarbeiten, wer sich zutraut zu malen, aber...
Genau, wobei Malarbeiten jetzt zum Beispiel für uns ein relativ also logischer Punkt war, weil jetzt bei Malern, wenn die Wand, also um ehrlich zu sein, ob die jetzt perfekt gestrichen ist, das ist jetzt für den Einzug erstmal nicht so relevant, ne? Ja, das ist genau. Wir haben damals, mein Onkel hat mir gezeigt, wie man spachtelt, und dann habe ich quasi 400 Quadratmeter gespachtelt. Das erste Zimmer ist auch nicht, also
nicht das Meisterstück geworden.
Das erste Zimmer war nicht das Meisterstück, genau. Aber es wurde dann mit jedem Raum besser. Heute kann ich sehr gut spachteln. Da hilft ja aber auch zu dokumentieren. Also wenn du jetzt mittendrin im Projekt merkst, okay, wir nähern uns sehr, sehr stark diesem Budgetpunkt. Und das ist ja die Idee dann auch von Pocasio zu sagen, jetzt ist der Moment, wo du vielleicht einmal kurz über die restlichen Positionen rüber guckst. Was davon kannst du selber machen? Wo kannst du einspringen? Und dann gibt's ja eigentlich alles, was so ein bisschen handwerkliches Geschick ist, ne? Genau, Malerarbeiten ist ein klassisches Thema. Bodenlegen vielleicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Estrich sehr gerade ist in einem Neubau, ist sehr, sehr gut. Das heißt, da den Boden selber zu legen, das kannst du gut machen. Vielleicht bist du auch geschickt, kannst Elektrik selber machen. Das ist ein bisschen die Frage, ob der Bauträger das zulässt. Aber auch das ist eine schöne Möglichkeit. Vielleicht hast du im Bekanntenkreis Leute, die schon mal gesagt haben, gefliest habe ich auch schon mal. Also da gibt es schon, also am Ende alles, was so ein bisschen handwerklich ist.
Außenbereich.
Ne? Genau, Außenbereich war bei uns dann einfach so, dass wir gesagt haben, die ersten anderthalb Jahre ist draußen Müll und Sand. Aber das ist natürlich auch, also klar, na, du willst, wenn du einziehst, es soll perfekt sein, es soll aussehen wie bei Instagram, es soll ganz schön sein, es gibt ganz tolle Bereiche und alles. Ne? Die Realität ist, du willst eigentlich nur rein und dann mal durchatmen. Und dann, du hast dann keinen Stress und dauert es ein halbes Jahr, ist ja wurscht. So, und dann hast du das erste halbe Jahr keinen schönen Rasen, völlig egal, erst mal rein. So, wir haben im Eingangsbereich, glaube ich, anderthalb Jahre diese klassische Palette gehabt, ne? Also die klassische Warenpalette, davon drei aufeinander. So, siehst du bei jedem zweiten Neubau, aber ist egal, du bist erstmal drin. Also konzentrier dich da einfach, schieb rüber das Budget da, wo es hin muss, weil du musst erstmal das Haus fertig kriegen. Und alles, was draußen ist, alles, wo es darum geht, dass es wirklich schön sein muss. Das kannst du zur Not auch noch. Heute bin ich 11 Jahre drin. Es ist alles neu gestrichen. Sieht keiner mehr, dass ich das mal irgendwann gemacht habe. Ne? So, das ist, aber es ist nicht kritisch, um reinzukommen.
Und was würdest du heute ein Paar, das gerade mit dem Bauen anfängt, in einem einzigen Satz so mit auf den Weg geben?
Ein Satz. Ich würde wahrscheinlich auf das Thema Organisation gehen. Oder eben das, was ich eben gesagt habe, ne? Plan alles durch. Wenn du dann noch 50.000 hast, dann go. dann mach.
Ja, ist vielleicht ein ganz guter Tipp. Ne? Also dass die richtige Planung, diese intensive Planung, das nehmen die Leute nicht ernst. Ne? Unterschätzen die Leute.
Wie viele von uns haben das schon mal gemacht? Ja. Das ist das Grundproblem. Du hast ja keine Ahnung. Du hast jetzt nicht 3 Jahre eine Ausbildung gemacht, wie baue ich ein Haus, sondern du rutschst da ja meistens so rein. Du recherchierst vielleicht nach ein bisschen größeren Wohnung, dann merkst du, es ist alles nicht bezahlbar. Dann siehst du die ersten Anzeigen von Bauträgern, denkst du, ein eigenes Haus wäre ja auch was. Dann überlegst du, vielleicht kaufe ich ein Haus. Dann guckst du dir 2, 3 an und sagst, oh, aber irgendwie hier ist es ein bisschen eng und da, das muss neu machen. Und Küche und Badezimmer ist auch neu. Und also bei uns war es so, wir sind so reingerutscht in dieses Thema, ne? Und dann fängst du so langsam an, dich damit auseinanderzusetzen. Und da würde ich einfach empfehlen, da einmal kurz innezuhalten und da sehr viel Zeit in die Planung zu investieren.
Ja, vielleicht noch zum Abschluss. Wo finden die Hörer dich und Pocasio?
Auf pocasio.com. Schreibt mal mit C, P-O-C. ASIO.com. Pocasio gibt es auch eine kostenfreie Variante von. Das ganze System ist so aufgebaut, dass wir gesagt haben, alles, was du vor dem Bau machst, ist komplett kostenfrei. Mhm. Du kannst Kosten erfassen, so viele wie du willst. Wir haben Checklisten für den Bauablauf integriert. Das sind 3 Stück. Das heißt, du gibst dann an, ob du baust mit einem Bauträger in Einzelvergabe oder ob du ein Haus sanieren möchtest. Und je nachdem laden wir dir dann verschiedene Phasen in Pocasio. Das heißt, die kleinste Checkliste ist dann der Bauträger, weil du da verhältnismäßig wenig machst. Das sind also 65 Punkte, die wir dir anzeigen, auf die du achten solltest. Und die, genau das, was ich die ganze Zeit erzähle, so ein bisschen versucht abzudecken, also dir einfach Dinge an die Hand zu geben. Hast du darauf geachtet? Hast du daran gedacht? Und das Einzelvergabe, Sanierung sind dann so um die 100 Punkte. Genau, da findet man mich.
Alles klar.
Genau.
Verlinken wir auch in Shownotes. Mhm. Und Ja, dann kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank für dein ganzes Wissen, das du uns hier mit uns geteilt hast. Ich glaube, es ist eine mega spannende Folge für jeden, der mit dem Hausbau überlegt.
Mhm.
Und vielleicht auch dann sagt, ist doch ganz schön teuer. Oder es ist teurer als gedacht, sagen wir mal so, kriege ich es trotzdem hin, möchte ich das?
Ja, aber dann weißt du es vorher.
Genau.
Das ist das
Du wirst nicht gezwungen, ne? Oder musst dann. Ja.
Ich hatte dir ja zum Beispiel erzählt, dass wir haben ja auch mal eine Umfrage gemacht mit Bauherren und haben so ein bisschen versucht rauszufinden, also das sind jetzt ja alles meine Erfahrungen. Da war mir wirklich rauszufinden, sind das typische Erfahrungen oder war ich einfach zu doof? Man hat schon festgestellt, dass natürlich so Erdarbeiten, Elektrik, Außenanlagen, das sind natürlich schon Themen, die hat einfach jeder Zweite.
Mhm.
So. Und wir haben dann aber eben auch gefragt, wie sieht das eigentlich mit dem Budget aus? Also wir wollten jetzt keine konkreten Zahlen, weil da redet vielleicht nicht jeder so gerne drüber, aber was wir wissen wollten ist, das, was du vorher geplant hast, bist du mit deinem Budget hingekommen? So. Und da knapp 30% haben gesagt, ja, wir sind hingekommen. Was im Umkehrschluss bedeutet, 70% nicht. Also 2 von 3 haben das Budget gesprengt. Und viele hatten dann aber noch Rücklagen. Aber 20%, also jeder 5. musste sogar zur Nachfinanzierung. Und das ist einfach wirklich eine krasse Zahl, ne? Und das war ja alles noch zu dieser Hype-Phase, wo du den Zins für 1,0 vielleicht sogar, die Nachfinanzierung kriegst du nicht zu dem Preis. Also, dann bist du selbst in der Hype-Phase, hast du plötzlich 3 gehabt, ne? Das ist ein Riesenabwurf. Wenn du das auf heute überträgst, die Nachfinanzierung kostet dann vielleicht 5, 6, 7%. Das haut halt richtig rein, wenn du plötzlich nochmal 30.000 Euro brauchst, ne? So,
ja.
Und das ist halt so alternativlos, weil der Rohbau steht, drin ist halb fertig und dann kannst du jetzt nicht sagen, ja,
dann
warte ich mal 3 Jahre. So. Ja, aber du hast eine Wohnung, du hast ja die Kredite wollen bedient werden. Das heißt, du hast ja auch schon Zinszahlungen, die dann irgendwann entstehen. Du hast dann, wie gesagt, die Miete, die weiter bezahlt werden muss. Also das kann schon ein Mörderprojekt werden, ne? Und also wenn man das gut plant, kriegt man das gut hin, weil wenn du weißt, was auf dich zukommt, dann kannst du damit umgehen. Deswegen beharre ich so auf immer wieder auf dieses Plan, recherchieren. Versuch so möglichst nah, wie du kannst, an echte Zahlen zu kommen. Und dann kann ich sagen, es ist ein tolles Projekt. Also ich habe ja gesagt, es ist ein emotionales Thema eher als ein wirtschaftliches. Und es ist natürlich super, ein eigenes Haus. Jetzt, ich habe 2 Kinder, wenn die durch den Garten butschern, da es gibt nichts Besseres. So, du kannst sonntags bohren, wenn du Lust drauf hast. So, die klassischen Themen. Es ist toll.
Man muss wissen, was einen da erwartet. Ne? Das
exakt.
Ist das, was du meinst.
Genau, das ist es.
Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne, vielen Dank für deine Zeit.
Guten Tag.
Dir auch, vielen Dank.
So, das war sie. Unsere heutige Folge zum Thema unerwartet explodierende Baukosten. Ich hoffe, du konntest aus diesem Gespräch mit Christian einiges für dich mitnehmen. Wenn du gerade selbst mit dem Gedankenspiel zu bauen oder mittendrin steckst, dann schau dir Pucasio doch unbedingt mal an. Den Link zur Software findest du in den Shownotes. Und jetzt zu dir und deiner Immobilie. Vielleicht ist Bauen für dich gar keine Option mehr, weil du den Aufwand, das Risiko und die Unwägbarkeiten scheust und stattdessen lieber deine bestehende Immobilie verkaufen möchtest, um dich neu zu orientieren. Genau da kommen wir ins Spiel. Wenn du deine Immobilie verkaufen willst und dir dabei einen erfahrenen Partner an deine Seite holen möchtest, dann bist du bei uns goldrichtig. Wir beraten dich umfassend, ehrlich und auf Augenhöhe und helfen dir, den Weg zu finden, der für dich und deine Lebenssituation wirklich passt. Fordere noch heute dein unverbindliches Beratungsgespräch an. Und für alle Immobilien in unserem Einzugsgebiet Schleswig-Holstein und Hamburg bieten wir zusätzlich eine kostenfreie Immobilienbewertung an, ganz ohne Verpflichtung. Du erreichst uns telefonisch unter 04101 854 5454 oder per E-Mail an info@visalo-immobilien.de. Alle Infos findest du auch noch in den Shownotes. Wenn du übrigens mehr von mir lesen und am Puls des Immobilienmarktes bleiben möchtest, dann vernetz dich gerne mit mir auf LinkedIn. Den Link zu meinem Profil packe ich dir ebenfalls in die Shownotes. Und zum Schluss noch eine Bitte in eigener Sache. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere unseren Podcast, damit du keine neuen Folgen mehr verpasst. Und hinterlass uns gerne eine Bewertung. Das hilft uns enorm, noch mehr Menschen zu erreichen, die sich mit dem Thema Immobilien verkaufen und kaufen Orientierung wünschen. Empfehle uns gerne auch in deinem Freundes- und Bekanntenkreis weiter, wenn du jemanden kennst, der unserem Podcast helfen könnte. Ich sage danke fürs Zuhören, danke, dass du heute dabei warst und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder mit einer neuen Folge von Stressfrei Immobilien verkaufen, kaufen. Bis dahin, mach's gut.